18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Hitzerekord im Wallis und doch gibt's fast nirgends Hitze frei. Dafür gute Tipps vom obersten Lehrer Beat Zemp.
Man wird denkmüde, das Gehirn braucht viel Wasser für die Versorgung, sonst kann man nicht neuen Stoff aufnehmen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie kürzere Lerneinheiten machen können und Trinkpausen verordnen können, sonst kann man gar nicht lernen.
Kommt nach der Rekordhitze auch der Rekordregen? Dann ungewohnte Töne aus Somalias Hauptstadt Mogadischu. Ein belebter Markt, keine Selbstverständlichkeit. Das Gespräch zur Präsidentenwahl, die sich verzögert. Und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer zu unserem letzten Thema.
Die Unterlagen des internationalen Suchdienstes geben Auskunft über eine leidvolle und schmerzliche Vergangenheit.
17 Millionen Menschen mit schlimmsten Geschichten sind dort registriert. Wir besuchen das Archiv in Hessen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Was für eine Hitze. 12,8 Grad, das gab's noch gar nie. Auf dem Jungfraujoch, rund 3.500 Meter über Meer, versteht sich. Aber auch im Flachland gibt's Rekorde. 36,9 Grad in Sitten im Kanton Wallis. Da wird jedes Stück Stoff zur Belastung. Ich habe Felix Blume aus der Wetterredaktion von Schweizer Radio und Fernsehen gefragt, was beschert uns denn diese Rekorde?
Ja, da waren zwei Komponenten maßgebend. Einerseits das Hoch Achim, das seinen Schwerpunkt sehr schnell nach Osteuropa verlagerte. Das war aber von großem Vorteil, weil daher hatten wir grundsätzlich eine Südströmung. Und diese Südströmung, die machte dann Platz für sehr, sehr heiße Luft, die direkt aus Nordafrika zu den Alpen floss, immer mehr nachsickerte. Und zusammen mit dem Hoch führte das dann bei fast wolkenlosem Himmel zu extrem hohen Temperaturen.
Jetzt haben wir ja eigentlich schon Spätsommer. Ist es üblich, dass so spät noch die große Hitze kommt?
In den letzten Jahren hat es sich sozusagen eingebürgert, dass die große Hitze immer erst Ende August kommt. Und selbst wenn wir den Hitzesommer anschauen, 2003, da gab es die Höchsttemperatur erst im August, und zwar am 13. August. Allerdings aus diesen 5 Einzelfällen jetzt herauszulesen, dass es generell im August immer heißer werden sollte, das ist noch verfrüht. Dazu braucht es wahrscheinlich wissenschaftliche Studien.
In den nächsten Tagen soll es etwas kühler werden. Trotzdem behaupten die Meteorologen, also auch Sie, Felix Blume, dass wir davon nicht viel spüren. Wieso denn nicht?
Ja, weil die Feuchtigkeit in den nächsten Tagen zunimmt und dann spielt vor allem der Hitzeindex eine Rolle. Das ist die Temperatur, die wir auf der Haut fühlen. Und wenn große Feuchte herrscht, dann können wir nicht mehr richtig schwitzen, beziehungsweise das Wasser auf der Hautoberfläche verdunstet dann nicht mehr und dann fühlt sich das Ganze einfach sehr, sehr heiß und sehr unangenehm an.
Folgt auf solche Rekordhitze auch automatisch Rekordregen? Worauf müssen wir uns da gefasst machen?
Wenn der Umschlag sehr schnell erfolgt, dann kann es durchaus zu großem Regen kommen, vor allem aber auch zu heftigen Gewittern. Die ersten Gewitter, die entladen sich bereits heute Abend, vor allem im südlichen Wallis und dann auch im Berner Oberland. Aktuell die stärksten Zellen, vor allem so im Raum Simmental, dann Richtung Jungfraugebiet. Und generell müssen wir in den nächsten Tagen bei diesem hohen Temperaturniveau mit sehr, sehr starken Gewittern rechnen.
Meteorologe Felix Blume. Die Hitze kommt also aus Afrika. Dort sorgen allerdings ganz andere Themen für Gesprächsstoff. Dazu mehr nach den Nachrichten mit Christoph Studer.
Im ostafrikanischen Somalia läuft heute das Mandat der UNO zur Unterstützung der Übergangsregierung ab. Doch die geplante Wahl des neuen Staatspräsidenten im Parlament musste verschoben werden. Zwar wurden neue Parlamentsmitglieder vereidigt, aber noch haben die verschiedenen Clan-Chefs nicht alle 275 Abgeordneten ernannt. Um den neuen Präsidenten wählen zu können, müsse das Parlament aber komplett sein, erklärte ein Diplomat in Mogadischu. In der Schweiz ist ab heute ein Bluttest erhältlich, der Schwangere darüber informiert, ob ihr ungeborenes Kind eine sogenannte Trisomie 21 aufweist. Der Test kostet 1500 Franken und wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Die Behinderung, die auch unter dem Namen Down-Syndrom bekannt ist, kann somit wesentlich einfacher festgestellt werden als über die bisherige Untersuchung des Fruchtwassers. Behindertenorganisationen befürchten, dass es zu einem gesellschaftlichen Druck kommen könnte, den Test durchzuführen und möglicherweise abzutreiben. Der Bundesrat und die kantonalen Erziehungsdirektoren sehen die musikalische Bildung als wichtigen Teil des kulturellen Lebens an. Daher unterstützen sie den Verfassungsartikel zur Musikförderung, über den am 23. September abgestimmt wird. Bundesrat Alain Berset betonte, dass der vorgeschlagene Verfassungsartikel den Föderalismus respektiere und auch die Bildungshoheit der Kantone beachte. Die Schweizerische Volkspartei verlangt, dass die Raumplanung Sache von Kantonen und Gemeinden bleiben müsse. Eine schleichende Verlagerung der Kompetenzen zum Bund will die SVP bekämpfen. Konkret lehnt die Partei eine zu starke Beschränkung von Baulandreserven ab. Unterstützt wird von der SVP hingegen die Forderung, vermehrt dicht zu bauen. Den Hauptgrund für die schleichende Zersiedelung sieht die SVP in der starken Zuwanderung. Diese müsse gebremst werden, sagte Parteipräsident Toni Brunner. In der Reuss in der Nähe von Bremgarten im Kanton Aargau sucht die Polizei seit dem Vormittag nach einem Jugendlichen. Der 14-Jährige hatte mit seiner Schulklasse im Fluss gebadet, als er vom Wasser abgetrieben wurde. Unterstützt wird die Polizei von Pontonieren, Feuerwehrleuten und Tauchern der Armee. Laut Kantonspolizei Aargau blieb die Suche bisher erfolglos. Die Mitschüler und Aufsichtspersonen des 14-Jährigen werden psychologisch betreut. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat die internationale Kritik am Urteil gegen die drei Frauen der Punkband Pussy Riot zurückgewiesen. Man solle vor Ende der Berufungsverhandlung noch keine Schlussfolgerungen ziehen, sagte Lavrov laut Agentur Interfax. Die Anwälte der drei verurteilten Musikerinnen haben Berufung gegen das Urteil von 2 Jahren Lagerhaft angekündigt. Ein Gnadengesuch an Präsident Putin lehnen sie ab. In Los Angeles ist der Volkssänger Scott McKenzie, 73-jährig, gestorben. Der Sänger und Gitarrist hatte 1967 mit dem Lied «San Francisco» einen Welthit geschrieben, der als Hymne der Flower Power-Bewegung gilt. McKenzie litt an einer Nervenkrankheit, die zu Lähmungserscheinungen führt. Murat Yakin ist als Trainer des Fußballclubs Luzern entlassen worden. Als Grund nennt die Clubführung den fehlenden Erfolg. Nach 6 Spielen hat Vizemeister Luzern erst 3 Punkte. Nachfolger von Yakin wird der 53-jährige Richard Komornicki. Der gebürtige Pole trainierte zuletzt den FC Wohlen in der Challenge League. Philipp Gedul tritt von seinem Amt als Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes zurück. Er lege sein Mandat auf Mitte September nieder, gab Gedul in Kloten bekannt. Bereits vor Monaten war Gedul bei den Kloten Flyers als Investor eingestiegen. Dieses Engagement mache es ihm unmöglich, weiterhin Präsident des Eishockeyverbandes zu sein, begründet Gedul seinen Rücktritt. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.506 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.258 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 97,30 €. Das Wetter: Es bleibt auch morgen Dienstag heiß mit 29 bis 34 Grad. Am Abend sind in den Bergen und am Jura örtlich Gewitter möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf RS1 und RS4 News. Somalias erste Wahl. Bringt das dem Staat neue Hoffnung? Südafrikas blutige Aussetzer. Woher rührt die Gewalt rund um die Minenarbeiter? In Serbien stellt die Krise die Gemüsewaage neu.
Nema više pripreme ono za zimski period. Krompir, paprika, luk na džakove. Uzima se na par kilograma, da.
Der geliebte Großeinkauf ist Geschichte, jetzt werden Paprika einzeln gekauft. Hessen hortet den Überblick über den Apparat des Terrors, Besuch im Gedächtnis des Grauens. Und Teufelsaustreibungen im größten Land der Katholiken. Die Evangelikalen treffen offenbar den Tonfall der Brasilianer. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter deris.ch. Somalia hat nichts zu feiern. Der Staat ist zerfallen, 20 Jahre Bürgerkrieg haben Strukturen zerstört und Menschen jeglicher Visionen beraubt. Und doch ist da ein kleiner Funke Hoffnung im Staat ganz im Osten Afrikas, denn heute endet das Mandat der Übergangsregierung. Damit öffnet sich das Tor für Neues. Jetzt soll Somalia ein Parlament und einen neuen Präsidenten erhalten. Ich sprach mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser über die mögliche Zukunft von Somalia und fragte ihn zuerst nach der Gegenwart. Das Parlament sollte heute neu bestimmt werden. Das hat schon mal nicht geklappt. Wieso nicht?
Also von den 275 Parlamentssitzen sind zur Stunde rund 80% bestimmt. Einige Kandidaten haben offenbar die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt und wurden zurückgewiesen. Es soll zudem zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, also Drohungen und Einschüchterungen. Allein um in die engere Auswahl zu kommen, mussten Kandidaten bis zu $40.000 bezahlen. Also es macht den Anschein, dass es auch möglich war, Parlamentssitze zu kaufen.
Jetzt sind das ja nicht Wahlen, wie wir sie in den Demokratien kennen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, streng betrachtet ist es eben keine Wahl, sondern eher eine Selektion. Rund 80 Stammesälteste aus ganz Somalia, sogenannte Elders, ernennen diese Parlamentarier aus ihren Bezirken. Elders sind Vertrauenspersonen von Clans und Subclans, welche parallel zu politischen Behörden agieren. Das ist in ganz Afrika so. Sie genießen hohes Ansehen, erfüllen oft friedensrichterliche Aufgaben. Als ich beispielsweise in Somalia war, gab es gerade Grenzstreitigkeiten mit Äthiopien. Es gab Wüstenschießereien um Wasser, das knapp wurde. Und die Elders aus der Grenzregion von beiden Seiten sind dann zusammengesessen und haben diesen Konflikt innerhalb von 24 Stunden geschlichtet. Also die Wahlen sind vielleicht nicht so demokratisch legitimiert, wie wir das kennen. Aber sie sind so legitimiert, wie es die lokalen Rahmenbedingungen wahrscheinlich zulassen. Für alles andere fehlt in Somalia zurzeit wahrscheinlich die Logistik und die Institutionen, die zu einer normalen Zivilgesellschaft gehören.
Somalia ist ein extrem korruptes Land. Sie haben ja auch von Einschüchterungen, von Geldzahlungen gesprochen. Es gibt dort keine Demokratieerfahrung. Kann das überhaupt einigermaßen friedlich und einigermaßen korrekt ablaufen?
Ja, auf den ersten Blick ist es tatsächlich ein Vorgang, der aus westlicher Sicht tatsächlich nur entfernt an Demokratie erinnert oder wie Demokratie anmutet. Aber ich denke, es ist weit mehr als alles, was wir bisher in Somalia hatten. Das Ergebnis wird fragil sein, das System wird weiterhin hochkorrupt sein, weil teilweise die gleichen Leute an der Macht sind wie bisher. Aber es ist ein erster Schritt und das neue Parlament wird vielleicht ein kleines Stück mehr legitimiert sein als das alte und sicher eine weit höhere Legitimation haben als eben zum Beispiel fundamentale Islamisten, Terroristen oder Kriegsfürsten.
Das Land hat 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Da gibt es Unmengen von Waffen, die noch im Umlauf sind. Es gibt immer wieder Anschläge auch in Somalia. Wie stabil ist die Lage zurzeit? Wie sicher ist das Land?
Somalia ist eben nicht einfach Somalia im Norden. In Somaliland, teilweise auch in Puntland, haben wir funktionierende Regionalregierungen. Also abgesehen von Streitigkeiten um Wasser oder Grenzverläufe ist dort Somalia im Norden relativ friedlich. Also Berbera am Golf von Aden ist ein blühendes Handelszentrum. Dort herrscht Aufbruchstimmung. Ein Drittel des Landes steht immer noch unter dem Einfluss von Al-Shabaab, also diesen islamistischen Terroristen, wobei dieser Einfluss schrumpft. Sie verlieren immer mehr an Rückhalt im Landesinnern, kommen aber auch militärisch unter Druck, also von den Truppen der Afrikanischen Union von AMISOM aus der Hauptstadt Mogadischu, aber im Süden von Kenia und insbesondere von Äthiopien aus dem Westen. Seit Tagen wird hier in Ostafrika gerüchteweise verbreitet, dass es nun unmittelbar zu einem Angriff auf die Hafenstadt Kismayo kommen wird. Das ist eine logistisch und strategisch sehr wichtige Stadt im Süden von Al-Shabaab. Aber ich ließ mir heute sagen, dass man mit diesem Schlag wartet, bis eben die Wahlen vorüber sind.
Und diese Wahlen jetzt, die bilden eine Zäsur, die Aussicht auf Friede sei so gut wie lange nicht, sagen viele. Teilen Sie diese Meinung?
Das Land hat jetzt 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Alles, was einen Staat ausmacht, ist dort zerstört. Ich begegnete im Norden des Landes trotzdem einem großen Optimismus. Also die Menschen sind stolz auf ihr Land, haben ihr Land gern. Sie führten mich voller Stolz zu Höhlenmalereien aus der Steinzeit, nur um zu zeigen, dass Somalia nicht nur vom Terroristen und Piraten bewohnt wird, sondern dass dieses Land eine Geschichte und eine Kultur hat. Und ich denke, eine schlechte Regierung ist wahrscheinlich besser als gar keine. Das Land braucht die Unterstützung der Weltgemeinschaft. Aber diese Hilfe kann nur sinnvoll unter die Leute gebracht werden, wenn es einen Ansprechpartner gibt, einen halbwegs legitimierten. Frieden wird es in Somalia wahrscheinlich erst geben, wenn die Leute Arbeit und zu essen haben. 95% sind arbeitslos zurzeit und müssen sich dann eben als Milizionäre und Piraten verdingen. Ich denke, den endgültigen Frieden werden diese Wahlen nicht bringen, aber sie sind vielleicht ein Schritt zu einem Staat im üblichen Sinne.
Aber haben auch die Somalierinnen und Somalier wieder etwas Hoffnung geschöpft?
Das nehme ich sehr unterschiedlich wahr. Ich habe heute ein bisschen herumtelefoniert, also nach Mogadischu, aber auch hier in Nairobi. Die Leute in Somalia sind zum Teil sehr euphorisch und optimistisch und glauben, dass jetzt alles besser wird. Es sind eben sehr oft Leute, die in Mogadischu leben und merken, dass dort ein bisschen Normalität einkehrt. In der Diaspora hier in Nairobi leben rund 100.000 Somalier. Und da ist man eher skeptisch. Vielleicht hat es damit zu tun, dass diese Leute im Verlauf des Bürgerkriegs alles in Somalia verloren haben, auf sehr beschwerlichen Wegen, während der Dürre in die Flüchtlingscamps im Norden Kenias nach Dadaab und Garissa kamen, oft traumatisiert sind und vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen mehr Mühe haben, einfach wieder an das Gute zu glauben.
Informationen von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Niemand soll den Gürtel enger schnallen müssen. Solche Worte hörten die Serben natürlich gerne, als Ivica Dacic Ende Juli als neuer Regierungschef antrat. Nur schon jetzt ist klar, das wird ein leeres Versprechen bleiben, denn die nationalpopulistische Regierung aus Sozialisten, Wirtschaftsliberalen und Nationalkonservativen übernimmt eine leere Staatskasse und einen großen Schuldenberg. Jetzt wächst die Angst vor der Schuldenkrise und viele serbische Familien stehen mit leeren Händen da. Die Regierung Dacic wird also vor allem sparen müssen. Walter Müller.
In der Millionenstadt Belgrad ist es selbstverständlich, Gemüse und Früchte auf dem Grünmarkt einzukaufen. 7 Tage in der Woche. Jedes Quartier hat seinen eigenen Markt. Mit diesem reichhaltigen Angebot können die vielen neuen Supermärkte nicht konkurrieren. Ihre Gemüseauslagen sind vergleichsweise dürftig. Trotzdem klagen die Händler. Immer mehr Kunden würden nur noch stückweise einkaufen, stellt Milica Grbic auf dem Markt in Neubelgrad fest. Sie bietet Beeren und Früchte an.
Zwei Limone, zwei Banane, eine Banane oder 100 Gramm Malina, 100 Gramm Kupina.
Wie kako bilo je pre?
Pre po kutija, kilo.
Früher hätten die Kunden Kilo und kistenweise eingekauft. Jetzt verlangten sie 2 Zitronen, eine oder 2 Bananen oder 100 Gramm Himbeeren. Der Verkauf sei in den letzten Monaten um 50% eingebrochen, klagt die Händlerin. Sack- und kiloweise Gemüse einzukaufen ist in Serbien üblich. Sich nur stückweise zu versorgen, wird als beschämend empfunden. Aber die Not zwingt die Kunden dazu, ihr Geld reicht nicht für mehr. Dem Staat Serbien geht es noch schlechter. Allein um bis Ende Jahr zahlungsfähig zu bleiben, wird sich die Regierung mindestens 2 Milliarden Euro borgen müssen. Die Staatskasse ist leer, das Land in der Rezession. Und Serbien falle Ende Jahr in eine Schuldenkrise, wenn die Regierung nicht sofort Sparmaßnahmen ergreife, warnte der Fiskalpolitische Rat bereits im Mai. Ein Gremium von Wirtschaftsexperten, das zuhanden des Parlaments den Staatshaushalt analysiert und Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Ökonomieprofessor Pavle Petrovic ist der Präsident des Aufsichtsgremiums.
Decreasing the taxes on the contributions on the labor.
Arbeit und Produktion müssen steuerlich entlastet werden, um die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. Der Konsum dagegen soll belastet werden, empfiehlt Petrovic. Beispielsweise die Mehrwertsteuer von 18 auf mindestens 20% erhöhen, was heißt, dass die Preise weiter steigen, aber der Konsum soll gedämpft werden. Denn das hochverschuldete Serbien konsumiert zu viel und produziert zu wenig. Die Arbeitslosigkeit ist auf 25% hochgeschnellt. Rund 1300 faktisch inaktive Staatsbetriebe mit 100.000 Angestellten kosten den Staat jährlich rund 1 Milliarde Euro und bringen nichts als Schulden.
Which in fact shows that transition in Serbia has not been finished.
Was zeige, dass der Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft nicht abgeschlossen sei, sagt Wirtschaftsexperte Petrovic. Serbien ist seit dem Machtwechsel vor 12 Jahren in einen Reformstau geraten. Die demokratischen Regierungen brachten den politischen Willen für durchgreifende Reformen nicht auf. Denn in einem Land mit einem Durchschnittslohn von etwas über 300 Euro ist Sparen besonders unpopulär und schmerzhaft. Die nationalpopulistische Regierung von Ministerpräsident Ivica Dačić ist nun dazu gezwungen, um Schuldenkrise und Inflation abzuwenden. Sie müsste unter anderem das marode Pensions- und Steuersystem reformieren, sowie die Renten und die Löhne der Staatsangestellten einfrieren. Dagegen haben die Gewerkschaften bereits Widerstand angemeldet. Obwohl die Angestellten des öffentlichen Dienstes im Schnitt 30% mehr verdienen als die Beschäftigten im Privatsektor. Die Regierung muss jedoch einen glaubwürdigen Sparplan vorlegen können, um auf dem internationalen Finanzmarkt überhaupt noch Kredite zu bekommen. Der Finanzminister hat den Plan auf den 1. September versprochen. Die Zeit drängt. Auf dem Grünmarkt in Neubelgrad hat Landwirt Rajko bereits eine beängstigende Feststellung gemacht. Er verkauft Kartoffeln und Zwiebeln.
Nema više pripreme ono za zimski period. Krompir, Paprika, Luk na Džakove, uzima se na par kilograma, da.
Die Kunden kaufen nicht mehr größere Mengen ein für die Wintersaison, wie sonst im Spätsommer, stellt er fest. Viele Belgrader können sich aus Geldmangel also keine Wintervorräte mehr anlegen. Der kommende Winter wird hart in Serbien und Besserung sei bis Ende 2013 nicht in Sicht, prognostizieren die Wirtschaftsexperten.
Walter Müller aus Belgrad. Der Schock in Südafrika sitzt tief, auch 4 Tage nach dem Blutbad vor der Platinmine Marikana. 44 Personen starben, über 70 wurden zum Teil schwer verletzt und etwa 280 Streikende wurden verhaftet. Die Polizei hatte erstaunlich offensiv mit scharfer Munition geschossen. Solche Gewalt vom Staat kennt Südafrika nur zu gut aus den Zeiten des Apartheidsregimes. Jetzt will das Land wissen, wie es wieder so weit kommen konnte. Auch Dagmar Wittek hat sich auf Spurensuche gemacht mit der Frage, woher die enorme Gewaltbereitschaft bei Polizei und Streikenden rührt.
Südafrika sitzt auf einem Pulverfass. Der Geschäftsführer der auf soziale Studien im Bergbau spezialisierten Benchmarks-Stiftung, John Keppel, ist daher nicht sonderlich erstaunt über das Blutbad von Marikana. Die Veränderungen im Bergbau seit dem Ende der Apartheid 1994 seien minimal und nicht mehr als ein Lippenbekenntnis der Unternehmen.
They've continued to pay low wages.
Sie zahlen nach wie vor miserable Löhne. Die Bergarbeiter hatten sich bessere Lebensbedingungen erhofft, dass sie nämlich richtige Häuser für sich und ihre Familien haben werden, dass sie genug zu essen haben und dass eine medizinische Versorgung gewährleistet ist. Die Realität ist, sie leben in Wellblechsiedlungen und Slums ohne Strom und Wasser. Die Ausschreitungen und vielen Toten hätten vermieden werden können, wenn der Platinproduzent Lonmin die Empfehlungen der Benchmark-Studien von vor 5 Jahren und einer jüngst veröffentlichten berücksichtigt hätte. Neben der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen kritisiert die Stiftung, seien Wirtschaft und Politik in Südafrika 18 Jahre, nachdem die einstige Freiheitsbewegung ANC übernommen hat, zu sehr miteinander verwoben. Diese Firmen glauben, sie könnten machen, was sie wollen, weil sie entsprechend politisch vernetzt sind. Bei Lonmin sitzt der einstige Freiheitskämpfer Cyril Ramaphosa im Vorstand. Das ist der frühere Kopf der Bergarbeitergewerkschaft. Aber er ist auch ein Multimillionär im neuen Südafrika. Das beeinträchtigt eine unabhängige Regierungsführung. Und für Regierungsmitglieder sind dann persönliche Interessen wichtiger als die der Bevölkerung. Es hätte nicht nicht zu solch einem Blutbad und so viel Aggression kommen müssen, wenn die Regierung früher an Verhandlungen zwischen Bergleuten und Unternehmen teilgenommen hätte und einen Mediator gestellt hätte, urteilt Keppel. Das Problem ist, dass die Regierung ein Signal aussenden wollte, das lautet, wir dulden eure Streiks nicht länger. Sie schaden Südafrikas Image, unserer Wirtschaft und unseren Investitionen. Wir werden es den Arbeitern zeigen. Aber meiner Meinung nach wird diese Rechnung nicht aufgehen, denn man kann verbitterte und wütende Menschen nicht stumm schalten. Ich gehe davon aus, dass es zu weiteren Konflikten im Bergbau kommen wird. Lucy Holborn vom Institut für Rassenbeziehungen fügt hinzu, dass Südafrikas Politiker die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung noch anheizen. Es gibt eine politische Rhetorik, die dazu beiträgt. Die Vorgabe bei der Polizei heißt, schießt, um zu töten. Der Präsident selber hat immer wieder das alte Freiheitskämpferlied gesungen, bringt mir mein Maschinengewehr. Dieser Sprachgebrauch sorgt für ein Klima, das signalisiert, dass Gewalt normal und akzeptabel ist. Der Präsident sollte von solch einem Sprachgebrauch absehen. Das würde eine eindeutige Botschaft an die Bevölkerung aussenden, dass Gewalt nicht akzeptabel ist. Hinzu kommt, dass Südafrikas Kluft zwischen Arm und Reich weltweit am weitesten auseinanderklafft. Fast 50% der Bevölkerung leben jenseits der Armutsgrenze. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 25%. Verbrechen bleiben häufig ungeahndet. Die Polizei ist schlecht ausgebildet. Staatliche Krankenhäuser zerfallen. Lehrer bleiben vom Unterricht fern. Textbücher fehlen. Das Bildungssystem droht zu kollabieren. Und egal, wo man hinschaut, trifft man auf Korruption und nicht getane Arbeit staatlicher Instanzen. Kein Wunder, dass Südafrikaner sauer sind. Zudem wüssten sich schlecht ausgebildete Menschen häufig nicht anders zu helfen, als gewalttätig zu reagieren, sagt Holborn. Es gibt so viele Bereiche, in denen alles schiefläuft. Die Vorwürfe gegen die Regierung reichen von Korruption oder Geld sinnlos zum Fenster rausschmeißen bis hin zu schlechtem Management. Und all dies ist die Bevölkerung 18 Jahre nach dem Ende der Apartheid nicht mehr bereit zu entschuldigen. Bis dato hätte mehr in Ordnung gebracht werden können, wenn die Regierungsführung der letzten 18 Jahre besser gewesen wäre. Das Blutbad von Marikana, fast wöchentliche Protestaktionen aller Orten wegen fehlender Dienstleistungen und eine Regierung, die sich nicht selbstkritisch den Spiegel vorhalten will. Wenn es so weitergeht, Südafrika drohen soziale Unruhen.
Mit Dagmar Wittek aus Südafrika ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Teuflischem. Denn das jagen Evangelikale in Brasilien und das erlebte Deutschland unter den Nazis. Kirchen sind in Brasilien nirgends wegzudenken, nicht einmal in den hintersten Winkeln des Landes. Bloß sind es nicht mehr so sehr die katholischen Kirchen, die die Gläubigen anlocken, es ist die Pfingstbewegung, deren Schuppen jetzt auch noch neben vielen Kirchen stehen. Die Freikirchen breiten sich aus und das geht auf Kosten des Katholizismus. Selbst in der Politik mischen sie mit. Das zeigt der Beitrag von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Zahl der Pfingstkirchler im größten Katholikenstaat der Welt hat sich im letzten Jahrzehnt annähernd verdoppelt, auf 42 Millionen Menschen. Evangelikale machen bald einen Viertel aller gläubigen Brasilianer aus. Die Bekehrten sind meist getaufte Katholiken, die ihre Bindung zur römischen Kirche aufgeben. Warum? Darüber gibt es mehr Studien und Umfragen als schlüssige Antworten. Vielleicht ist der Katholizismus für den einfachen Gläubigen zu akademisch geworden, seit der Vatikan die Befreiungstheologen ausgeschaltet hat. Vielleicht ist auch der Priestermangel so groß, dass die Gläubigen spirituell vereinsamen. Auf alle diese Defizite haben die Pfingstkirchen ihre Antworten, auch die skurrilsten.
Vem colocando. Como é que você o levou a essa vida de homossexualismo?
Wie hast du ihn schwul gemacht? Ich befehle dir, mit der Wahrheit herauszurücken, wendet sich ein Prediger an einen angeblich vom Teufel besessenen jungen Mann. Pfingstkirchliche Versammlungen haben oft etwas Zirkushaftes. Flüsternd reagiert der Teufel und gibt zu, er habe das Opfer manipuliert. Aber jetzt ist Schluss damit. Vor den Gläubigen treibt der Prediger den Teufel im Schnellverfahren aus.
Espírito Santo, nós precisamos de ti nesta hora. Nós precisamos do Senhor neste momento.
Heiliger Geist, heute brauchen wir dich, beschwört mit sanfter Stimme eine Predigerin. Personell tut sich die Pfingstbewegung leichter als die römische Kirche. In den evangelikalen Tempeln predigen auch Frauen. Wie die Männer werden sie bereits nach einem dreimonatigen Schnellkurs geweiht. Und keinem der Expresspastoren macht ein Zölibat zu schaffen. Besonders attraktiv sind die Pfingstkirchen für Brasiliens Aufsteiger. In den Tempeln ist viel vom Wohlstand die Rede. Das Motto Selbstdisziplin statt Beichte ist als Prophezeiung eine Art Selbstläufer. Im Schoß der Gemeinschaft finden Geschundene oft ins Erwerbsleben zurück. Sie werden disziplinierter, fleißiger und schließlich auch wohlhabender.
Boa noite, Brasil. O Jornal da Record começa mostrando que muitos atletas conquistam a torcida não só pelas vitórias ou pelas medalhas.
Guten Abend, Brasilien. So beginnt Tag für Tag die evangelikale Tagesschau. Redi Record gehört der Universalkirche des Gottesreiches und ist das zweitgrößte Fernsehnetzwerk im Land. Neben Information und Telenovelas gibt es auch Politik. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen war die grüne Marina Silva, eine bekennende Pfingstlerin, die eigentliche Überraschung. Record und andere Pfingstsender hatten ihr Publikum zum Votum für Silva aufgefordert. Angeblich, weil sich die linke Dilma Rousseff zu wenig deutlich von der Abtreibung distanziert hatte. 63 der 513 Kongressmitglieder gehören Pfingstkirchen an. Sie vertreten verschiedenste Parteien. Geht es um Schwulenehe oder ähnlich kontroverse Themen, so schließen sie sich spontan zu einer Bremser-Fraktion zusammen, meist im Verbund mit Rechtsnationalen und Ultrakatholiken. Auch Dilma Rousseff kommt nicht um die Pfingstkirchen herum. Ihr Fischereiminister hatte zwar noch nie eine Angel in der Hand, ist aber der Neffe des Gründers der Universalkirche. Die Präsidentin erhofft sich von der Berufung Signalwirkung und breitere Unterstützung bei den Kommunalwahlen. Brasiliens Pfingstkirchen gewinnen stetig an Boden. Ihre Tempel sind voll, die Kassen auch. In den katholischen Kirchen bleiben dagegen immer mehr Bänke leer. Und der Klerus hat noch kein Rezept dagegen gefunden.
Wenn Kriege und Konflikte die Menschen in die Flucht schlagen, dann reisen sie ins Gefahrengebiet. Die Vermittler und Mediziner, die Mediatoren und Pflegenden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. 1863 wurde das IKRK gegründet. Seine älteste Delegation ist aber nicht etwa in Ostjerusalem oder Kabul und auch in keinem anderen Kriegs- und Konfliktgebiet, sondern im beschaulichen Kurstädtchen Bad Arolsen in Nordhessen. Dort ist der internationale Suchdienst und den leitet das IKRK. Ende Jahr wird sich das Rote Kreuz aber zurückziehen, denn die humanitäre Aufgabe hat an Bedeutung verloren. Sehr viel wichtiger wird jetzt die Rolle als Archiv- und Forschungszentrum. Fredrik Steiger war in Bad Arolsen.
Rumpelnd schlängelt sich der Zug der Kurhessenbahn durch die hügelige Landschaft.
Nächste Station, Bad Arolsen. Dieser Zug endet dort.
Ausgerechnet hier, an der großen Allee 5 bis 9, befindet sich eine Institution von größter internationaler Bedeutung. Vor dem Hauptgebäude flattert die Fahne des IKRK. Weil sich Bad Arolsen an der Schnittstelle der vier Nachkriegsbesatzungsmächte in Deutschland befand, kam der internationale Suchdienst hierher. Und weil keine andere Organisation über die nötige Erfahrung bei Familienzusammenführungen und der Suche von Vermissten verfügte, wurde dem IKRK die Leitung übertragen, erzählt Direktor Jean-Luc Blondel.
Les Alliés et l'Allemagne cherchaient une institution neutre qui avait
47 Millionen Karteikarten lagen hier, 30 Millionen Dokumente, fast 26.000 Laufmeter Akten über 17 Millionen Menschen. KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, Zwangsprostituierte, Verschleppte, Vertriebene, Kriegsgefangene, Flüchtlinge, Widerständler. Ein Blick in den Abgrund.
Die Unterlagen des internationalen Suchdienstes geben Auskunft über eine leidvolle und schmerzliche Vergangenheit.
So formulierte es der damalige deutsche Kanzler Konrad Adenauer. Auch über ihn gibt es in Bad Arolsen eine Akte, sagt Kommunikationschefin Katrin Flohr.
Wir haben hier den Konrad Adenauer, da hieß es denn, er hätte sich separatistisch betätigt. Also er stand auch unter permanenter Beobachtung der Gestapo.
Dann zeigt sie jene Liste, die später Weltruhm erlangte. Die Liste von Schindler, des Industriellen, der Leute als Zwangsarbeiter einstellte, um sie zu retten.
Und hier haben wir die berühmte Schindlers Liste, Namensliste des Konzentrationslagers Großrosen, ein Durchschlag von der Schreibmaschine.
Es riecht muffig in den über mehrere Gebäude verstreuten Archiven. Karren voller Dossiers werden herumgefahren. Endlos lang sind die Reihen grauer Aktenschränke. Mit großen Kurbeln werden sie bewegt. Ein Besuch ist zwangsläufig bedrückend. Der Blick auf die sogenannten Effekten etwa.
Alles, was Wert hat, haben die Nazis natürlich einkassiert. Das, was noch da ist, sind häufig so Portemonnaies mit Papieren, aber auch Fotos. Und diese Fotos sind natürlich sehr, sehr wertvoll. Das ist ganz wichtig.
Ein Rosenkranz, ein Füllfederhalter, Eheringe Und erst die Akten selber, viele vergilbt, auf bröseligem Papier.
Hier finden Sie das Kindersucharchiv. Und das waren jetzt Kinder aus der Zwangsarbeit, auch Kinderüberlebende aus Konzentrationslagern.
Dank des Suchdienstes fanden Hunderttausende ihre Angehörigen wieder. Bis heute suchen Überlebende und Angehörige aus der zweiten, dritten, vierten Generation nach Spuren. Oft mit Erfolg, denn die Nazis waren grausam, aber exakt. Sie erstellten detaillierte Listen. Bloß bei den Vernichtungslagern nahmen sie es nicht mehr so genau, etwa bei der Todesursache.
Für gewöhnlich haben sie Kreislaufschwäche, Herzversagen oder Lungenentzündung. Oder das sind so die Gründe, die als Todesursache angegeben wurden. Sie finden niemals das Wort, dass jemand vergast wurde, dass er gefoltert wurde und deswegen gestorben ist. Das finden sie nicht, auf keinen Fall, nirgendwo.
Zeitweilig erreichten jährlich Hunderttausende von Anfragen den Suchdienst. Noch immer sind es gegen 13.000. Margret Schlenke beantwortet sie seit 40 Jahren mit nicht nachlassendem Engagement. Sie öffnet ein Dossier, das oben auf einem hohen Stapel liegt.
Da schreibt uns ein Herr aus Deutschland: Ich habe bis circa vor einem halben Jahr keinerlei Ahnung gehabt, wer mein leiblicher Vater ist. Meine Mutter ist 1984 verstorben und hat nie darüber gesprochen, wer mein Vater war. Erst durch die Randbemerkung auf der Geburtsurkunde bin ich darauf gestoßen.
So lernte er schließlich seine ebenfalls hochbetagte Halbschwester kennen, von deren Existenz er jahrzehntelang nichts wusste.
Und das sind eben die Sachen, die einen sehr freuen. Und der Antragsteller, also dies ist eine ganz frische E-Mail, hat uns geschrieben: Vielen Dank für die mir übergebenen Unterlagen. Er hat also auch die Auswertung der Unterlagen für seinen Vater bekommen.
Doch die Bedeutung des Suchdienstes nimmt allmählich ab. Es gibt immer weniger überlebende Nazi-Opfer. Dafür wird das Archiv als Forschungsstelle, als pädagogische Institution wichtiger, gerade weil die Zeitzeugen von damals langsam aussterben. Allerdings haben sich das IKRK und die 11 im Leitungsausschuss vertretenen Länder lange gegen die Neuorientierung in Bad Arolsen gewehrt, verwehrten Forschern, Medien und der Öffentlichkeit jeden Zugang. Länder wie Italien oder Belgien fürchteten Enthüllungen über die Kollaboration mit den Nazis. Deutschland und das IKRK wiederum argumentierten mit der personellen Überforderung und dem Datenschutz, wofür der heutige und letzte IKRK-Chef in Bad Arolsen ein gewisses Verständnis hat.
J'ai une certaine compréhension pour la prudence que la commission et le CICR ont eu quant à l'ouverture. Il y a des données très sensibles.
Jean-Luc Blondel räumt aber ein, die Öffnung, die fast mit öffentlichem Druck erzwungen werden musste, war nötig, ja überfällig.
Ces documents, certains uniques, doivent être ouverts à tous pour la recherche historique.
Ab 2007 erfolgte die Öffnung schrittweise. Jetzt werden in einem ehemaligen Kaufhaus unter Hochdruck die Millionen von Dokumenten eingescannt, damit sie auch aus der Ferne einsehbar werden. Am Ende kriegt jedes einen Stempel. Etwa die Hälfte der Bestände ist schon elektronisch zugänglich. In 4-5 Jahren sollen es alle Dokumente sein. Inzwischen ist Direktor Blondel stolz auf die neue Aufgabe.
C'est une période qui intéresse.
Trotz allem, was schon über die Nazi-Gräuel publiziert worden sei, diese Zeitepoche interessiere weiterhin. Bei Forschungsleiterin Susanne Urban treffen inzwischen pro Jahr gegen 2000 Anfragen ein, von Forschern, aber auch von Journalisten und von Lehrern.
Das sind natürlich ganz wunderbare Zahlen und man merkt, das Interesse ist vorhanden.
Bereits publizierte der Suchdienst ein erstes Buch über die Todesmärsche in den letzten Tagen des Krieges, ein bisher mangels Material vernachlässigtes Thema.
Sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass die Akteure sehr vielfältig waren. Also es waren natürlich die auf diese Märsche Getriebenen, die Opfer, aber es waren auch nicht nur die Wachmänner, sondern es war die ganze Bevölkerung, die beteiligt war. Ganz wenig auch mal vielleicht als Helfer oder Retter. Das große Zuschauen, das war zum Beispiel eines der wichtigen Erkenntnisse daraus.
Susanne Urban ist überzeugt, es täten sich neue Forschungsfelder auf dank Bad Arolsen. Kein Archiv weltweit besitze auch nur annähernd so viel Material über die Opfer des Nationalsozialismus.
Wir haben hier einen Überblick über den gesamten Apparat des Terrors, über so viele Menschen, wie registriert wurden, über die haben wir eigentlich dann auch Material.
Ende November wird das IKRK in einer feierlichen Zeremonie seine Delegation Bad Arolsen schließen. Denn mit der Neuorientierung ist die Leitung durch das Rote Kreuz nicht mehr zwingend, sagt IKRK-Mann Udo Wagner-Meige.
Das sind natürlich Gebiete, in denen das IKRK nicht seine erste Kompetenz sieht. Je weiter man sich von einer aktiven Konfliktsituation entfernt, umso weniger ist es natürlich das Kerngeschäft selbst.
Direktor Jean-Luc Blondel wird seinen Schreibtisch räumen mit der Genugtuung, eine Aufgabe erfüllt zu haben.
Es ist ein Moment der Satisfaction.
Lange Zeit hing das Schicksal des Archivs in der Schwebe. Doch nun fand man eine gute Lösung, ist man beim IKK überzeugt. Die deutsche Regierung und deren Bundesarchiv übernehmen die Verantwortung. Die Zukunft der einzigartigen Dokumentationsstätte ist damit gesichert. Bereits wurde eine neue Direktorin ernannt, eine renommierte US-Historikerin. Zumindest für die Forschung bleibt also die Große Allee 5 bis 9 in Bad Arolsen weiterhin eine prominente Adresse.
Das war ein Beitrag aus dem Norden von Hessen von Fredrik Steiger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.